herzlich willkommen hier in unserem Podcast Lebenslanges Lernen. Mein Name ist Holger Erb und ich habe heute an meiner Seite den Thomas Wagner. Hallo Thomas.
Hallo Holger, schönen guten Tag.
Wie geht's dir?
Mir geht es super.
Das ist schön. Das ist immer die schönste Antwort.
Ja, das Wetter ist schön. Der Nachmittag ist schön. Ich darf mich mit dir unterhalten, das ist schön. Ich habe, glaube ich, gerade nichts zu leiden.
Das hört man gerne. Das geht mir auch so. Also ich finde auch gerade, es ist eine schöne Zeit. Und wenn es jetzt wieder so warm ist und so viel grün und man kann jetzt wieder so viel fahren und kann ans Meer und so, das finde ich schon schön. Also da bin ich ganz bei dir. Also ich bin auch nicht so ein Winterfreund. Ich fahre auch nicht Ski oder so. Also ich war einmal im Winterurlaub, da haben wir aber so am Pool gesessen, also in so einem Hotel, in so war so ein großes Glasanbau, ein Pool drin und haben quasi den Leuten auf der Piste zugeschaut, wie sie runtergefahren sind. Das war so mein Erlebnis zum Thema Skifahren.
Also Skifahren mag ich auch nicht, bin ich auch kein Freund, aber ich mag Winter mehr als Sommer. Ich bin eher so ein Kühlwettermensch. Deswegen reise ich auch lieber in die Berge oder ans Meer im Herbst oder so, wenn es nicht mehr ganz so warm ist. Oder fliege lieber nach Schottland, Irland oder sowas in der Richtung.
Ja, aber ich gerade sagen, ne, da wäre ja so auch so das Nordische, ne, so Norwegen, Schweden, Finnland ist ja dann auch sehr entgegenkommend, ne?
Ja, das sind so die Ecken, in denen ich mich vermutlich am wohlsten fühle.
Okay, also dann. Die Zukunft liegt in Norwegen, haben schon viele gesagt. Mal sehen, ob das so ist. Und über die Zukunft, da wollen wir heute auch reden. Wir wollen über die Zukunft der Arbeit in einer KI-Welt reden. Und da freue ich mich schon sehr auf dieses Thema mit dir. Du bist ja so doch schon, kann man sagen, KI-Experte. Also du beschäftigst dich ungeheuer viel mit den Themen. Gibt es auch Schulungen für Unternehmen und siehst da natürlich auch den Wandel in der Arbeit. Es gibt da immer zwei Aussagen, die habe ich auch letztens so gelesen. Die eine Aussage war so apokalyptisch, so nach dem Motto, jetzt kommt KI und da ja, verändert sich die Arbeitswelt komplett und es werden viele Leute nicht mehr benötigt. Und dann gibt es so die andere Aussage, die sagen, ja, das war damals bei der, sagen wir, ersten digitalen Revolution mit dem Computer, da haben auch alle geschrien, jetzt werden alle irgendwie arbeitslos. Und dann ist eigentlich das Gegenteil eingetroffen. Also es gab neue Berufsfelder, die im Prinzip den Wegfall der anderen Berufsfelder aufgefangen haben. Nicht nur aufgefangen, sogar im Gegenteil, sogar es sind heute mehr beschäftigt als in Berufsfeldern, die weggefallen sind. Wie siehst du das so grundsätzlich erstmal im Thema KI und Zukunft der Arbeit?
Ich persönlich gehe da komplett ohne Angst ran. Das war mir erstmal wichtig. Also ich habe mir erstmal gesagt, die KI ist gekommen, um zu bleiben, die geht nicht mehr weg. Das war so das Wichtigste. Und dann muss ich mich der ohne Angst nähern. Auch wenn mein Beruf, wenn meine Tätigkeit im Zweifel davon betroffen ist, dass KI Teile davon übernimmt oder es vollständig übernimmt. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und du hast es ja gerade gesagt, wir haben schon mehrere große Brüche in der Welt gehabt, wo Dinge sich geändert haben. Und ich ganz weit weg bin, da sind wir von der Manufaktur zur Fabrik übergegangen. In der Fabrik ist irgendwann der Mensch durch den Roboter ersetzt worden. Und da jammert ja bis auf ganz wenige Menschen auch niemand mehr. Ich schaue mir immer so das Beispiel an. Eine Autofabrik hat irgendwie früher 50.000 Mitarbeiter gehabt und jetzt hat es vielleicht noch 1.000 oder 5.000, weil den größten Teil ja Roboter oder ein großer Teil ja Roboter. Da sind ganz viele Berufe weggefallen. Es gibt nicht mehr den, weiß ich nicht, den Presser, der irgendwie oder den Menschen, der mit irgendwie ein Blech dengelt oder sowas. Das macht eine riesen Presse vollautomatisch, Thema erledigt. Und trotzdem haben wir Arbeitskräftemangel. Also das die ganzen Entwicklungen der letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte haben nicht dazu geführt, dass wir zu viele Menschen haben und zu wenig Arbeit. Die Arbeitsfelder haben sich geändert, das ist klar, ne? Also wir haben heute niemanden mehr, der hauptberuflich ganztägig Hufe beschlägt oder Holzräder für Kutschen baut. Das gibt es einfach nicht mehr, weil wir es nicht mehr brauchen. Und genauso wird das jetzt an vielen Stellen sein. Die KI wird Jobs übernehmen, die wir dann einfach nicht mehr brauchen. Das sind aber meistens nicht die Berufe, wo ich sage, war das denn immer schon dein Traumberuf? Das ist aber oft so meine eigene Meinung. Es kann natürlich sein, dass ein Buchhalter, der in einem Steuerbüro sitzt und den ganzen Tag von links nach rechts Zahlen tippt und sagt, ja, Datenerfassung ist mein Traumberuf gewesen. Dann muss ich sagen, sorry, tut mir leid, dann spezialisiere dich auf die kompliziertesten, komplexesten Fälle, dann bleibst du vielleicht noch Datenerfasser. Aber das sind so Dinge, die kann eine KI halt, weiß ich nicht, viel, viel, viel einfacher, viel, viel, viel besser. Und das wird uns jetzt Stück für Stück in der Welt begleiten, dass die KI einfach Dinge uns wegnehmen wird.
Ich
Und
habe, also,
nee, mach weiter, dann kann
ich
nochmal.
wollte noch einen Gedanken reinbringen. Für mich immer so in dieser Diskussion mit KI ist eigentlich auch nicht nur die KI jetzt im Wandel, sondern ich denke auch, wenn das ganze Thema mit diesen Quantencomputern kommt und die Mini, also die Verkleinerung dieser Quantencomputer und man dadurch natürlich auch dies besser mit Robotik kombinieren kann, ich denke mal, das wird der noch größere Wandel sein. Weil sobald ich eine Maschine wirklich mit so viel Daten, also die so viel Daten verarbeiten kann, wie ein Mensch, in der Schnelligkeit des Hirnes, vielleicht sogar noch schneller und noch mehr Daten, ich glaube, das wird noch der größere Wandel sein, weil dann werden nicht nur Berufsfelder wegfallen, wie du es jetzt gesagt hast, die jetzt Thema Buchhalter, ne? Sondern da werden auch welche wegfallen, wo heute wirklich ein Mensch das macht, wo man auch noch denkt, der braucht das, ne? Und ich glaube, das wird noch mal eine Spitze oben drauf setzen.
Ja, ich kann mich da an einen Podcast mit einer Frau erinnern, vor, weiß ich nicht, ein Jahr, eineinhalb Jahren, ich weiß es gar nicht, also so mit Beginn dieses KI-Hypes, nenne ich jetzt mal, wo die ganzen Leute darauf aufmerksam geworden sind. Da hat sie mich eigentlich eine ähnliche Frage gestellt, wie stelle ich mir denn die Zukunft vor? Und welche Berufe werden überleben und welche Berufe werden nicht überleben? Und momentan sagen ja ganz, ganz viele, na alle, die handwerklich tätig sind, also die mit ihrer Hände Arbeit verrichten, die werden eher später als früher ersetzt. Dem folge ich tatsächlich. Menschen, die wirklich was von Hand schaffen oder halt eine körperliche Dienstleistung verbringen, ein Friseur, ein Physiotherapeut, der wird vielleicht noch etwas länger seinen Arbeitsplatz behalten. Aber auch da, und damit hast du eigentlich vollkommen recht, ne, sobald KI, Machine Learning, solche Systeme richtig gut geworden sind in Spezialgebieten und ich die mit Robotik verbinden kann, egal ob das jetzt Roboter sind, die so ähnlich aussehen wie wir, also zwei Beine und zwei Hände haben, sehen wir ja, dass die eine oder andere Firma das mittlerweile vorgestellt hat, also fängt an bei Boston Dynamics bis hin zu, ich glaube, Meta hat den ersten Roboter und es gibt halt die ersten Firmen, die ersten kann man mittlerweile auch kaufen. Ich habe letztens ein Video gesehen. Die kosten so um die 10.000 Dollar. Und dann habe ich meinen Haushaltsroboter auf zwei Beinen mit zwei Armen rumlaufen. Was der jetzt alles kann, weiß ich nicht, aber ich könnte mir jetzt schon einen eigenen Roboter kaufen. Und wenn ich das kombiniere mit dem Wissen, die heutzutage KI verarbeiten kann, mit der Sensorik, die KI verarbeiten kann, dann sage ich auch schlicht ergreifend, ein Physiotherapeut kann zukünftig ersetzt werden. Für mich ist tatsächlich nicht mehr die Frage, welche Berufe werden alle übrig bleiben oder wer wird zuerst ersetzt, sondern die Frage ist eher, wann wird jemand durch sowas ersetzt? Also wann ist es finanziell für den Betreiber oder finanziell für den, der es gerne haben will oder in der Verfügbarkeit sinnvoll, das zu tun? Und das wird natürlich als allererstes damit beginnen, dass Menschen, die jetzt in der Tätigkeit sind, wo KI schon gute Leistung hat, dass die anfangen, KI zu nutzen. Also der erste Ersetzungspunkt passiert, der Mensch mit KI wird den ohne KI ersetzen, weil der schlicht ergreifend effizienter ist, wenn er es gut macht. Ist auch jetzt ja schon, die ersten Studien gibt es schon und gerade Wissensarbeiter, also Menschen, die vor allen Dingen stark denken oder irgendwie also viel mit dem Gehirn machen, da benutzen 75% heute KI. Die haben angefangen, generative KI, Large Language Modelle, ChatGPT, Gemini etc., was es am Markt gibt, zu benutzen. Und ungefähr 50% davon haben das im letzten Jahr, im letzten halben Jahr begonnen. Und das sind die, die bleiben werden. Und alle, die sich jetzt gerade weigern, in den Berufen, wo man eben mit KI ersetzt werden kann, die werden die ersten sein, die jetzt lernen müssen, dass die KI für eine Veränderung der Arbeitswelt sorgt.
Ja, also das sehe ich auch, wobei das natürlich immer diesen menschlichen Aspekt kann man natürlich nicht ganz außer Acht lassen. Ne? Du hast ja vorhin das Thema auch mit dem Steuerberater angesprochen. Und ich denke mir, also ich denke das auch, dass das eines der ersten Felder sein wird, die bearbeitbar sind, weil wenn ich sehe, was ich schon an so vorbereitende Buchhaltung mache, in Systemen drin, wo ich sage, wenn da jetzt eine ordentliche KI dahinter ist, die dann selbstständig die Dinge bucht und wenn die auf alle Daten zugreifen kann, kann sie ja jede Buchung zuordnen und ins richtige Konto drücken.
Ja.
Also das ist jetzt nun kein Hexenwerk. Ne? Also das denke ich auch. Aber die Frage ist natürlich dann, wir haben ja auch große Interessengemeinschaften, wie auch die Interessengemeinschaft der Buchhalter. Und der Staat hat ja auch ein Interesse, diesen, würde ich mal sagen, Wandel eher smart zu machen, als jetzt wirklich hart. Also denke ich mal, wird es viele Dinge geben, wo du trotzdem doch diese Positionen brauchst, ne? Weil der irgendeine Unterschrift machen muss oder. Also ich denke, dieser menschliche Aspekt und der natürlich auch klar von den Unternehmen, von den Menschen und auch von den Regierungen gesehen wird, wird das eher smart machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich mit so einer hohen Dynamik vonstatten geht, wie man vielleicht noch vor einem Jahr drüber geredet hat, ne? Weil ich einfach denke, da wird sicherlich ein bisschen gebremst werden. Um diesen Wandel nicht so abrupt zu machen. Wie
Weiß ich
siehst du
nicht.
das? Siehst du das auch so oder denkst du, nee, das wird da gnadenlos im marktwirtschaftlichen Sinne umgesetzt?
Ich glaube, da schlägt der Kapitalismus einfach stumpf durch. Ich mache mir da gar keine Hoffnung, dass jetzt irgendjemand im Staat sagt, wir werden jetzt ein Gesetz erlassen, dass nur 20% aller Buchhalter durch KI ersetzt werden dürfen. Also, um jetzt mal auf unser Beispiel zurückzubringen, das glaube ich nicht. Es wird der Punkt kommen, wo ein Unternehmer sagt, hier ist eine KI-Software oder hier ist ein Software-Tool mit KI, was mir hilft, aus 7 Buchhaltern oder 12 Buchhaltern, die ich im Unternehmen habe, ein oder zwei zu machen. Die sind eben genau für das da, was du gerade gesagt hast. Wenn mal irgendwas unterschrieben werden muss, wenn mal irgendwas von einem Mensch tatsächlich begutachtet werden muss, weil die KI sagt, guck mal, statistisch gesehen könnte ich beides so machen. Was ist denn, also beides wäre richtig, beides ist statistisch möglich. In euren Unternehmensdaten habe ich festgestellt, die ehemaligen 16 Buchhaltungen, die es nicht mehr gibt, da haben es 8 so gemacht und 8 so gemacht. Ich bin jetzt also bei so einer ganz hässlichen 50-50-Entscheidung. Dies möchte ich als KI nicht treffen, das machst du bitte als Mensch. Und dann macht das der Mensch. Und wenn irgendwann noch was ausgedruckt werden muss und ein Stempel drauf muss und eine Unterschrift drauf muss und was gefaxt werden muss, und wir sind ja noch in Deutschland, Digitalisierung ist ja nicht so unser Ding, um das mal etwas sarkastisch auszudrücken. Dann wird es eben genau diese zwei noch geben. Aber eben, es werden deutlich weniger werden, weil die KI das kann. Gestern war gerade die Google I/O, also die Google-Konferenz oder die Google-Präsentation, wo Google so ein bisschen in die Zukunft schaut, was sie jetzt als nächstes bringt. Und da war ja die KI von Google Gemini ein ganz großer Punkt. Und da wurde schon gezeigt, wie die in das Google-Ökosystem, in das Android, also in das mobile Betriebssystem kommen soll, wie es aber auch ins Gmail kommen soll, in alle möglichen anderen Tools, ins Word, ins Excel, also in die Google Sheets und etc., wie das bei Google halt heißt, wie das dort reinkommen soll. Und die haben dann halt auch Workflows gezeigt. Die KI wird sich dieses Jahr doch, also nicht in 5 Jahren, nicht in 2 Jahren, sondern dieses Jahr noch, ausgerollt natürlich zuerst in den USA, wie ein Assistent verhalten können. Ich kann dir nämlich sagen, guck mal, liebe KI, da ist mein Firmenposteingang in Gmail. Prüfe immer nach, ob dort irgendwie ein Rechnungshinweis kommt, ob da eine Rechnung drin ist. Wenn ja ist, lade sie runter, lege sie in Google Drive in den Rechner, in den Ordner Rechnungseingang. Danach analysiere diese und packe sie mir in ein Google Sheet, wo dann drin steht, von wem ist das, etc. pp. Und wenn ich dann noch die Chance habe, das auch auf ein Buchhaltungsprogramm oder ein Buchungsprogramm zuzulassen, dann bucht die das im Zweifel halt auch. Also diese Assistenzsysteme kommen heute, jetzt. Also jetzt hat die Welt der KI-Assistenten begonnen. Hätten wir uns vor einem Monat unterhalten, hätte ich gesagt, ja, das kommt irgendwann. Vielleicht noch dieses, vielleicht nächstes Jahr. Jetzt kann ich aber schon sagen, es kommt heute. Und dann ist der Weg nicht mehr weit, dass ich ganz viele Assistenzsachen mache. Es wurde auch ein Beispiel gezeigt, da hat jemand ein Produkt gekauft und das ist kaputt gegangen und hat der KI gesagt, sorge mal dafür, dass ich einen Ersatz bekomme. Ist die selbstständig in die E-Mails gegangen, hat die Bestellbestätigung gesucht, hat die Kontaktdaten gesucht, hat den Rücksendeformular ausgefüllt und hat sich darum gekümmert, heute. Und das sehe ich tatsächlich kommen, dass die KI uns im Arbeitsalltag schlicht ergreifend als Assistent wird und dass wir einfach ganz, ganz viel Zeitersparnis haben werden. Es gibt Studien, die sagen einfach, es wird Berufe geben, da wird die KI einfach dafür sorgen, dass wir 90% der jetzigen Zeit einsparen. Und das wird ein Unternehmer, wenn er klug ist, wird er sagen, okay, ich nutze die Mitarbeiter, die ich habe und werde denen in den 90%, die sie jetzt mehr Zeit haben, andere sinnvolle Dinge machen lassen, die eben ein Mensch tun sollte. Und es wird aber auch ganz, ganz viele Unternehmer gehen und sagen, ich will mich mit meinem Unternehmen gar nicht weiterentwickeln, ich will den Status quo erhalten. Und wenn ich den Status quo erhalten kann, aber mit 90% Zeitersparnis und vielleicht mit dadurch 40% Kostenersparnis, dann wird es auch passieren und dann werden halt im Zweifel 60% der Mitarbeiter entlassen. Da glaube ich nicht, dass wir auf eine soziale Marktwirtschaft hoffen können. Da bin ich zu sehr Realist.
Was denkst du, wie lange wird sowas dauern, bis ich das wirklich umsetze? Ich meine, das jetzt mit ChatGPT ging ja relativ schnell, ne? Um den, dass man es für verschiedene Punkte genutzt hat. Aber es ist natürlich auch ja trotzdem, wenn es in die Assistenzsysteme reingeht, ist es ja trotzdem für viele dann eine große Umstellung, auch das zu nutzen, oder? Denkst du, dass das von der Haptik dann so ist, dass das quasi fließend mit umgesetzt werden kann?
Ja, also ich erkläre das immer jedem, je besser die in Software hineingearbeitet werden, die ich schon benutze, desto schneller und unspektakulärer wird der Übergang sein. Solange wie ich, wie zum Beispiel bei ChatGPT, eine extra Software benutzen muss, eine extra App, eine extra Web-Oberfläche, ist das immer noch ein Problem. Also im Sinne der hohen Automatisierung oder der schnellen Einführung sowas. Nicht umsonst hat OpenAI vorgestern gesagt, sie werden eine Desktop-App rausbringen, zuerst auf Apple-Geräten, die aber Zugriff auf den Bildschirm haben werden, die Zugriff auf Software haben will. Also ich kann der KI quasi zeigen, guck mal, das ist mein, weiß ich nicht, mein Buchhaltungsprogramm. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich meine Krankenkassenbeiträge eintragen soll. Sag mir das mal. Und dann guckt die da drauf und hilft dir. Das wird kommen. Und Google hat ja den ganz großen Vorteil, sie können es in das komplette Google-System integrieren. Und dasselbe ist Microsoft, die das mit Copilot, die können das auch komplett in das Windows, integrieren. Und dann ist es einfach da. Und dann nutzt man es auch. Es wird still im Hintergrund sein, wenn ich es nicht haben will. Aber es wird auch immer wieder aufpoppen und sagen, hallo, ich bin da, ich kann dir helfen. Und ich sage immer, das ist so wie dieses, ich glaube, wir zwei sind alt genug, wir kennen noch das kleine Klammeräffchen, nenne ich,
Ja,
was im Notmar drin war,
ja.
Namen etc. Aber daran erinnert mich das wieder. Das sollte damals schon ein hilfreicher Assistent sein. Das war es natürlich nicht, weil das Ding war strunzdumm. Klar, es konnte das nicht, was heutige KIs können. Aber jetzt können plötzlich Systeme, die uns wirklich helfen können. Und ab da wird es spannend. Und wenn die einfach in der Software da sind, ich sage jetzt nur mal, ich nehme jetzt stumpf Microsoft Excel. Das ist im Büroalltag bei vielen Menschen tägliche Arbeit, dass die irgendwas in Excel machen müssen. Und ganz oft scheitern die, wenn sie mal irgendwas Neues machen müssen oder irgendwas nicht geht, weil sie sich ja mit Excel gar nicht auskennen. Also Excel ist ja so ein mächtiges Tool. Ich selber von mir behaupte immer, ich kann vielleicht 10% von Excel. Und selbst das ist so wenig, dass ich regelmäßig nachgucken muss, wenn ich irgendwie mal eine ganz verrückte Aufgabe lösen will. Das mache ich dann einfach mit KI. Also diese, vor allem dieses Arbeiten mit KI, also Mensch plus KI, hohe Effizienz, hohe Zeitersparnis, in Kombination vermutlich auch um ein Vielfaches richtiger und besser, also hoffe ich zumindest, das wird spannend.
Ja, ich glaube auch, das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja, also es könnte natürlich wirklich sein, dass sich das so reinschleicht, ne? Wie du es schon gesagt hast, an die Klammer, ja, das stimmt.
Na,
Da kann ich mich auch noch erinnern.
ich mach's mal
Und
ganz einfach. Wann bist denn du das letzte Mal mit Atlas und Karte Auto gefahren? Jetzt sag ja nicht mit deinem neuen Oldtimer auf deine Oldtimer-Rallye, weil es einfach zum Feeling dazugehört, sondern einfach im normalen Alltag.
also da kann ich mich nicht mehr erinnern. Und mit meinem Oldtimer würde ich, habe ich trotzdem mein Handy drin. Also da würde ich jetzt trotzdem nicht die Karte rausholen. Also es gibt ja bei Oldtimer wirklich welche, die sich dann auch so kleiden aus der Zeit, wo das Auto gebaut wurde. So bin ich nicht. Also mir geht es eher um den Ölduft und würde ich mal sagen, das entspanntere Fahren. Aber nee, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich denke
Also,
mal so vielleicht Anfang der 90er, so Mitte 90er vielleicht noch.
ja, ich würde sagen, Anfang der 90er, ne? Das war das letzte Mal. Wir wissen noch, wie man eine Karte bedient. Mein Großer, der kann keine Karte mehr bedienen. Hanna, meine Kleine, die wird noch nicht mal mehr wissen, was eine Karte ist, ne? Außer ich zeige ihr eine oder sie findet im Regal irgendeine alte. Also ich übertreibe das gerade ein bisschen, die wird schon noch Karten kennenlernen, wenn es nur in einem Atlas ist, aber sie wird für sie keine Bedeutung in der realen Welt haben. Und mit unserem Navigationssystem, wie kommunizieren wir mit denen? Also ich sage immer, hey Google, plane mir eine Route dort und dorthin. Dann startet er das durch Android Auto, ist mit meinem Auto verbunden und ich fahre los. Und ich halte mich tatsächlich sklavisch an das, was mir mein Routenplaner sagt. Also ich versuche jetzt nicht zu überlegen, ich würde lieber doch so fahren, ich mache das einfach. Und das ist so der perfekte Beweis, wie so ein KI-System schleichend in unser Leben kommt und es einfach verbessert. Denn ein Navigationssystem ist nichts anderes als eine KI.
Ja, also ich würde sagen, das stimmt. Also ich finde das ja auch mit Google Maps zum Beispiel wunderbar, oder es gibt ja auch noch andere Systeme. Wobei ich letztens wirklich in dem Ort Herzberg ist dann das gescheitert, weil die Umleitung nicht erfasst wurde. Das war irgendein Waldweg, den haben die da als Umleitung gemacht. Das hat die natürlich nicht erkannt. Und aber gut, das ist halt so ein bisschen mitdenken muss man sowieso. Und da fällt mir gerade ein bei Thema Karte. Ich war ja ganz früher mal im Außendienst tätig und wo man noch Karten hatte. Und nun konntest du ja nicht immer während der Fahrt in die Karte schauen, ne? So wie heute, dass du da irgendwie immer das im Blickfeld hast, wo du gerade bist. Und da habe ich dann auch gelernt, wie Städte so aufgebaut sind, dass die Straßennamen auch in die Richtung der nächsten Städte schauen. Also wenn du zum Beispiel, was weiß ich, irgendwo in Leipzig zum Beispiel unterwegs warst und besuchst Berliner Straße, wusstest, die wird wahrscheinlich nicht im Süden sein, sondern weil das geografisch im Norden ist, wird diese Straße irgendwo im Norden sein. Also Richtung Norden. Also das muss sein, das war das Nachdenken war da schon ja, eine andere Disziplin. Das stimmt. Aber sehr gut, wenn man es nicht mehr machen muss, muss man auch sagen. Also die Systeme heute sind so einfach. Und ich denke auch, dass gerade im Office-Bereich da viele Änderungen kommen. Wo siehst du denn du noch so Branchen, jetzt wenn wir so aus dem Kaufmännischen mal rausgehen, wo du denkst, das wären so die ersten Punkte werden? Ich habe ja früher immer gedacht, gerade so im Logistikbereich wird da viel passieren. Weil gerade so auch Berufskraftfahrer, dachte ich mir dann auch so mit automatischen Fahrsystemen, dass das eigentlich schneller geht. Ne? Aber das irgendwie, Berufskraftfahrer werden immer noch händeringend gesucht.
Ja.
So richtig ist das nicht vorwärts gegangen.
Na, ich glaube, da haben wir uns schon sehr, sehr stark reglementiert, weil wir auf den Straßen einigermaßen sichere Systeme haben wollen. Na, also diese ganzen Self-Driving-Systeme. Ich glaube, wir sind jetzt bei den ersten Erlaubnissen für Level 4. Ich glaube, Audi und Mercedes dürfen schon Level 4 in ganz bestimmten Situationen fahren. Also schon alleine mit loslassen und weggucken, aber nur in ganz bestimmten Situationen und, glaube ich, nur im Testbetrieb. Und da wollen wir ja aufpassen, dass die noch ohne fahren, dann nicht alle quasi zum Hindernis werden oder umgekehrt. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Was ich halt sehe, dass gerade im Kraftfahrbereich, also dass dort viel, viel mehr Technologie im Auto steckt und die stückweise quasi zu uns rüberkommt. Abstandsregelautomat, Notbremsautomat, das war ja eigentlich alles so Dinge, die vorher beim Berufskraftfahrer eingeführt werden. Ich glaube auch, dass die so mit die ersten sind, die vollautomatisch durch die Gegend fahren werden, sobald wir das technologisch können, dass da scheitert es an vielen Stellen schlicht ergreifend an Rechenleistung, Vorausrechnung, Datenwahrnehmung, Dateninterpretation. Also das ist tatsächlich ein hoher Technologiesprung. Wo ich glaube und wo ich, nein, falsch, wo ich auch weiß, wo ganz, ganz viel passiert, ist im Bereich der Medizin. Also ich habe gestern ja im KI-Marketing-Manager wieder Dozentensprechstunde gehabt und da habe ich auch wieder ein paar Beispiele gebracht. Allein da sind wir in den letzten Wochen Spezialanwendungen. Das ist dann kein ChatGPT oder sowas, also es ist kein Large Language Modell, das sind dann hochtrainierte Systeme auf ein Problem, aber da ging es um Risikoerkennung beim Schlaganfall und Behandlungsvorschläge für Schlaganfälle, da ging es wieder um Krebsfrüherkennung und solche Sachen. Also in medizinischen Bereichen wird uns das helfen. Ich habe letztens erst eine Studie gelesen, dass die KI innerhalb von, ich muss lügen, 3 Monate mehr Proteinfaltung entdeckt hat als die Menschheit jemals zuvor. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie wichtig Proteinfaltung ist und was man damit macht, aber das las ich immer so, als wenn das was richtig Kompliziertes ist, also es ist irgendwie nicht so leicht zu berechnen und die KI macht das halt schlicht ergreifend, Stück für Stück. Und in genau solchen Sachen, Materialforschung, Kombination von Materialien, also wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Akkutechnologie nach vorne bringen, liebe KI, errechne doch mal aus allen möglichen Materialien, die wir dir hier vorgeben, mit allen ihren Eigenschaften, errechne doch einfach mal mögliche neue Speichermethoden und berechne schon mal vor, wie schwer ist es dann, wie viel Speicherkraft hat, also wie viel Speichermenge ich pro Fläche, pro Kilo bekommen habe, was kostet das, wie selten ist das Material. Also in solchen Sachen, da gehe ich davon aus, da passiert logischerweise im Hintergrund schon ganz, ganz viel und auch schon viel, viel länger. Da sind ja meistens auch jetzt schon Machine Learning-Systeme. Das wird immer, immer schneller und immer rasanter werden. Also Forschung und Entwicklung wird massiv davon profitieren. Und alles, was auf Datenverarbeitung basiert. Also immer wenn es darum geht, ich habe eine große Menge an Bestandsdaten und ich habe eine große Menge an Eingangsdaten und habe vielleicht in dem Bereich auch Ist-Soll-Abgleichsthematiken, da wird eine KI greifen. Ich kenne jetzt schon in der Baubranche ein paar Software-Tools, da gibt es welche, die helfen bei der Kalkulation von Angeboten, da gibt es welche, die helfen bei Arbeitsablaufplänen oder Bauablaufplänen optimieren, die sorgen halt dafür, dass man Geld sparen kann. Das sind Dinge, die sind jetzt alle schon da und die werden Stück für Stück besser. Und da bin ich auch ganz klipp und klar der Meinung, wer an einer Ausschreibung teilnimmt heutzutage in der Baubranche und eine Software hat, die ihm bei der Kalkulation seiner Ausschreibung hilft und er vielleicht eine Software hat, die in der Bauablaufplanung ihm schon 15% gespart hat. Na, der wird in seiner Kalkulation, in seinem Angebot einfach günstiger sein und mehr Aufträge bekommen. Und andere, die eben schlecht kalkulieren, weil sie viel, viel mehr Risikovorsorge in der Kalkulation machen müssen, na, die bekommen halt keine Aufträge mehr. Also hier wird ganz, ganz klar der Verdrängungswettbewerb passieren. Der mit KI verdrängt den ohne KI.
Okay, spannend. Jetzt haben wir ja, würde ich mal sagen, immer so ein bisschen doch, ja, dieser Punkt, diese Arbeitsplätze, die verschwinden werden, besprochen. Aber ich würde gerne auch mal so in den anderen Bereich gehen. Was denkst du, was für Berufsbilder vielleicht entstehen werden oder welche Berufsbilder größere Bedeutung gewinnen werden? Also wenn man jetzt mal so in die Zukunft guckt, wir haben natürlich keine Glaskugel, ganz klar, ne, das können wir nicht. Aber wo siehst du so Berufsfelder, die vielleicht entstehen, beziehungsweise die nicht KI bedroht sind oder die sich vielleicht sogar ausweiten werden?
Da tue ich mich echt schwer, weil die KI ist leider so ein disruptives Ding, was einfach stumpf ersetzt. Natürlich werden wir einen höheren Bedarf an Forschung und Entwicklung haben. Also Menschen, die im Bereich KI fähig sind, die Systeme zu trainieren, die Technologie, die Software. Aber selbst da wird KI unterstützen. Also KI programmiert heute schon. Und KI hilft heute schon, Dinge zu konfigurieren, zu machen. Aber wir werden immer noch mehr Menschen brauchen, die denken. Also das Thema Denken, Hypothesen aufstellen, können KIs jetzt noch schlecht. Ne? Eine KI kann Varianten sich anschauen. Eine KI ist nicht im menschlichen Sinne kreativ und die kann auch nicht gut Gedankensprünge oder solche Sachen. Ne? Also dieses Heureka, ne, von das Heureka der Wissenschaft in der Badewanne, das kann die KI nicht. Also solche Erkenntnissprünge ist einer KI nicht möglich. Also mein Wissensstand. Ich kenne auch keine KI, die schon mal mit Erkenntnissprüngen geglänzt hat. Dafür werden wir Menschen brauchen. Also das Thema Forschung, das Thema Denken, das wird spannend sein. Und die werden sich aber alle KI als Partner ranholen und ganz, ganz viel von ihren Denkprozessen, die für den Mensch einfach viel zu anstrengend sind, einfach dann die KI machen lassen. Also wir denken dann nur noch das Schöne, wir machen die groben Strukturen und die Detail- und Feinarbeit, das macht dann im Zweifel die KI. Ich sehe tatsächlich ganz wenige bis gar keine neuen Berufe, die durch KI entstehen werden. Ich sage das mittlerweile auch in den Vorlesungen des KI-Marketing-Managers. Ich habe da ja ein Modul Prompt-Manager oder Prompt-Erstellung. Also wie generiere ich gute Prompts, um heutzutage mit generativer KI zu sprechen? Das ist ja auch endlich. Die Dinger werden ja besser. Die können ja auch mit einem schlechten Prompt auch schon gute Ergebnisse machen. Mit einem guten kriege ich schneller und besser ein gutes Ergebnis. Aber auch der einen schlechten Prompt hat, bekommt heute schon ein besseres Ergebnis als vor einem halben Jahr. Und in einem Jahr ist das vollkommen egal. Also wir sind ja jetzt an dem Punkt, also seit gestern, vorgestern an dem Punkt, dass ausgerollt wird, dass ich die Kamera meines Handys mitlaufen lasse und die KI mit mir und meiner Umgebung kommuniziert. Also OpenAI und auch Google sind soweit, dass Video-Streamingsdaten von einer KI live interpretiert werden. Also sie haben da so ein Beispiel gebracht, sind irgendwie durch den Raum gelaufen, weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich glaube, die KI sollte geräuschemittierende Geräte quasi erkennen, also Lautsprecher und sowas. Das war aber eigentlich nur eine Falle, um die KI abzulenken. Und die eigentliche Frage war, liebe KI, kannst du dich erinnern, wo meine Brille liegt? Und das konnte die KI. Na, also die hat das Videodaten interpretiert und wesentlich mehr darin interpretiert, als sie zu dem Zeitpunkt gebraucht hat, und hat es sich gemerkt und konnte sagen, ja, deine Brille liegt auf dem Tisch neben dem Apfel. Also,
Okay, also sie hat es aus dem Video rausgesehen oder was?
ja, die KI hat
Okay.
das aus dem Videostream heraus gesehen. Ne?
Okay.
Also KI ist heute in der Lage, live Videodaten zu verarbeiten. Und das sind so die Dinge, wo ich sage, alles, was mit Datenerfassung, mit Datenverarbeitung geht, sobald wir da die Rechenkapazitäten haben, sobald die Strukturen dafür da sind, das macht alles für uns eine KI. Wir sind nur noch die Nutzer. Und ich sehe ganz, ganz wenig. Natürlich brauchen wir Menschen, die die Dinger konstruieren mit KI-Unterstützung, die die bauen mit KI-Unterstützung, die die reparieren mit KI-Unterstützung, die die weiterentwickeln mit KI-Unterstützung. Aber das sind eigentlich alles Berufe, die schon da sind. Ja, also
Okay.
Forschung und Entwicklung gibt es schon, Robotik gibt es schon, Mechanik, Feinmechanik gibt es schon, das brauche ich, Hydraulik gibt es, Elektrik gibt es. Also es kommt nichts Neues hinzu.
Ja, du hattest ja, wir hatten letztes Jahr schon mal einen Podcast zu dem Thema gemacht und da hatten wir auch schon über das Thema gesprochen, auch dieser sozial, würde ich mal sagen, Interaktion mit einer KI, wenn es dann in der Robotik wahrscheinlich auch übergeht, dass man also auch zu einer KI ja eine emotionale Bindung aufbauen kann. Und dass
Ja.
dann ja, wenn man jetzt denken würde und sagen würde, okay, vielleicht bleiben dann Berufe mit sozialer Prägung übrig, weil die, würde ich mal sagen, für die Menschen wichtig sind. Aber das geht in dem Moment ja auch verloren, wo ich quasi ähnlich wie zu einem Menschen auch zu einer KI eine soziale Bindung aufbauen kann. Dann ist der Punkt ja eigentlich auch weg.
Der Punkt ist ganz, ganz schnell weg. Also der ist auch schon im historischen Verständnis weg. Also wir Menschen sind in der Lage, uns quasi mit solchen Systemen zu unterhalten. Also das ist für uns vollkommen in Ordnung. Da haben wir keine Probleme mit. Da gibt es auch einen Fachbegriff, der mir jetzt auf die Schnelle gar nicht einfällt. Ich suche gerade, ach doch, das ist der Eliza-Effekt. Eliza war eines der allerersten Chatbots 1900, boah, ich muss lügen, 66. Also wir sehen, KI gibt es schon ganz lange. Und das war natürlich damals kein echtes KI-System, sondern das war einfach ein pfadgebundenes System. Aber das war schon damals ein System für Psychotherapeuten im Umgang mit ihren Kunden. Also die Menschen konnten dann schon mit einem Chatbot reden. Und schon damals ist es aufgefallen, wenn das künstliche System sich ähnlich wie ein Mensch verhält. Das heißt, wenn auf heute übertragen, wenn wir plötzlich mit der KI reden kann und die vielleicht eine gewisse Emotion hat und die vielleicht, die muss nicht mal aussehen, Mensch, aber wenn wir gewisse menschlichen Dinge auf sie übertragen, wir hatten das beim letzten Mal schon besprochen, ja, wir siezen, wir duzen eine KI, wir reden sie mit einer männlich-weiblich Präposition an, wie wir das gerade möchten, wir sagen bitte danke. Also wir machen diesen Eliza-Effekt schon und das funktioniert. Und es gibt auch Studien aus anderen Ländern, wo Robotik in der Altenpflege schon längst eingesetzt wird, auch in der Kommunikation mit Menschen mit Alzheimer und ähnliches. Gibt es irgendwelche sprechende Delfine und sonstige Sachen? Und die Leute werden also die bauen heutzutage schon eine Verbindung zu sowas auf. Und das wird nur noch perfektioniert werden. Ich kann mich auch noch an Diskussionen, auch in letzter Zeit erinnern, wenn man in irgendwelchen Chats ist oder in irgendwelchen Facebook-Gruppen, wo die Leute genau über sowas nachdenken, welcher Beruf fliegt denn als erstes weg? Da kommen meistens die Altenpfleger, da kommen die Menschen in den sozialen Berufen und sagen, na, also uns kann man nicht wegdenken, weil wir machen ja den sozialen Kontakt. Und da sage ich immer ganz klar und deutlich, nein, ich kann euch wegrationalisieren. Der Mensch ist in der Lage, auch eine soziale Beziehung zu einem Roboter haben zu können. Ob das wünschenswert ist, wie gut das für unsere Psyche ist, das müssen dann halt Psychologen, Psychiater, Wissenschaftler in 50, 60 Jahren in der Historie auswerten. Dazu kann ja heute noch keiner was sagen, aber es ist bewiesen, dass ich als Mensch zu einem toten Gegenstand eine Beziehung aufbauen kann. Nicht umsonst haben bei vielen Menschen die Autos Namen. Ja, also das ist auch nur eine Form von, ich habe eine Beziehung zu etwas aufgebaut. Ich seh das tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das dann dystopisch schon nennt, wobei es für mich keine Dystopie ist. Es ist aber auch keine Utopie, das ist also irgendwas dazwischen. Ich sehe wenig Neues heranwachsen, aber ich sehe ganz, ganz vieles verschwinden. Sage mir aber auch immer, wir haben so viel zu tun und wir können noch so viel machen, dass jeder Mensch, der durch eine KI ersetzt wird, einen anderen sinnstiftenden Platz in der Welt für sich finden kann. Der muss das nur wollen.
Ja, ich muss sagen, das wird schon die große Herausforderung sein. Ne? Also dadurch, dass es ja nicht mal nur eine Branche betrifft, ne? Sondern das generelle Lebenssystem.
Ja.
Ne? Dadurch ist es natürlich schon spannend, wie sich das dann entwickelt. Bist du eigentlich so Star Wars oder eher Trekkie?
Ich bin Trekkie. Star Wars war
Okay.
mir schon immer zu.
Okay.
Ich bin jetzt ganz vorsichtig, sonst platzt die Kommentarspalte unter dem Podcast. Ich fand Star Trek schon immer besser, weil die Philosophie dahinter und die Welt, die da gebaut wird, einfach die schönere war. Und Star Wars war schon immer Cowboy-Indianer im Weltraum und einfach so in meinen Augen so unendlich schlecht. Aber da habe ich mir jetzt, glaube ich, gerade Feinde gemacht.
Ich wollte auch mal Richtung Star Trek gehen. Und Star Trek eigentlich, wenn man sich zu Ende denkt, mit dem, was wir heute an KI-Wissen haben, wäre ja wahrscheinlich dann gar nicht mehr der Jean-Luc Picard, der durch die Welt fliegt, sondern das wird wahrscheinlich auch eine Maschine sein. Weil das fand ich interessant, hatte ich mal nachgelesen, und so wurde philosophiert, ob wir nun von Außerirdischen besucht mal werden. Und dann hatten die dann auch gesagt, also wenn jemand mal vorbeikommen sollte, wird es eine Maschine sein. Also kein Lebewesen, sondern irgendetwas, wo wir heute sagen, so KI-Roboter oder sowas in der Entwicklung. Weil einfach, wenn du diesen Entwicklungsstand hast, dass du dann diese Weidenfleisch überbrücken willst, bist du so weit in der Entwicklung, dass du selber als Mensch gar nicht mehr losfliegst. Oder wir als Menschen, aber die dann als andere Lebensformen. Und das fand ich ganz spannend, dass es quasi, wenn man es da direkt durchdenkt, theoretisch Jean-Luc Picard niemals hochfliegen würde. Der würde das gar nicht machen, sondern es würde eine KI losfliegen.
Ich nicht. Weil ich glaube, genau die Neugierde des Menschen ist unsere Triebfeder. Also wir wollen den Weltraum ja nur erforschen, weil wir neugierig sind. Und es wird immer Menschen geben, die wollen das selber gucken. Also gerade Jean-Luc Picard in der Serie ist genau der Mensch, der selber gucken will. Der will immer alles selber machen, der will das nie jemand anderes machen lassen. Ich glaube, der würde schon fliegen. Aber ich würde ja auch zugeben, wenn ich gerade diese Entwicklungssprünge sehe, dann sehe ich Star Trek, klar, es ist eine andere Zeit, es kommt aus den 90ern, also zumindest Next Generation, die ist überholt. Also die Technologie, wie sie dort drin ist, die hat ganz viel vorausgesagt. Ne? Die haben mit ihrem Computer gesprochen, ja, konnten wir plötzlich mit Siri und Alexa auch. Die haben Tablets gehabt, haben wir mittlerweile auch. Die haben Hologramme gehabt, haben wir da auch. Ich habe letztens wieder einen Bericht gelesen, wir nähern uns dem Holodeck, also, ne, also Technologien, die dort erdacht wurden, die gibt es plötzlich. Aber vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz, das wäre ja im Endeffekt nur Data als Androide, der da ist, da sind wir jetzt gefühlt schon weiter, als die das damals gedacht haben, wie man das in Star Trek hinbekommt. Aber ich glaube schon, dass die Erforschung neuer Welten, egal wie wir das technologisch hinbekommen, das ist das viel größere Thema, weiter von verrückten Menschen gemacht werden, die das wollen, die genau wissen, das ist gefährlich, die genau wissen, das ist ein Risiko, die aber sagen, ich möchte neue Welten entdecken und neue Zivilisationen, um mal das Intro von Star Trek mit einzubinden. Also ich glaube, das wird es einfach geben. Was ich viel spannender finde, also jetzt trifft mir natürlich ganz, ganz, ganz stark ab, ist das Thema, haben uns oder werden uns jemals Außerirdische besuchen? Da kann man vielleicht ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein, weil das kann keiner sagen. Ich bin da tatsächlich gerade ein sehr großer Fan der Theorie, wie sie im Three-Body-Problem, also gerade die Serie, die gerade auf Netflix berühmt ist, aber wo auch die drei Bücher sehr, sehr, sehr gut sind, da wird von der tiefen Waldtheorie gesprochen. Beziehungsweise es geht eher darum, dass eine Zivilisation sich immer ausbreiten will. Also der Drang einer Zivilisation ist immer, sich zu vergrößern und sich dadurch zu erhalten. Also das ist ein Theorem. Und das andere Theorem ist, Rohstoffe und Ressourcen sind im Weltall auch nur endlich. Also es ist nicht unendlich Platz im Weltall. Und deswegen werde ich halt als Zivilisation mir immer genau überlegen, ob ich mich einer anderen Zivilisation zu erkennen gebe. Vor allem, wenn ich nicht weiß, auf was für einem Stand der Technik sie ist. Also ist sie auf einem höheren Stand oder auf einem niedrigeren? Wenn sie auf einem niedrigeren Stand ist, werde ich sie höchstwahrscheinlich unterdrücken, weil sie mir ja Lebensraum wegnehmen könnte. Wenn sie auf einem höheren Stand ist, werde ich mich vor ihr verstecken. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir noch nie Signale von Außerirdischen geholt haben, weil die sich fünfmal überlegen, ob die ins Weltall senden und dann plötzlich von einer ihnen überlegenen Rasse gehört werden und danach vernichtet werden, weil der Druck der Zivilisation sich auszubreiten, einfach dafür zwangsläufig dafür sorgen würde, dass ein Außerirdischer, der zu uns kommt, eher aggressiv ist. Das ist so eine Theorie, die ich momentan sehr spannend finde, ob die nur literarisch funktioniert oder ob die in der echten Welt auch funktioniert. Das weiß ich nicht, aber das Fermi-Paradoxon sagt ja schon, dass es irgendwie ein Problem gibt, dass es ja eigentlich ganz viel, viel, viele Welten draußen gibt, aber wir noch nie Signale empfangen hatten. Ne? Und dafür gibt es noch keine gute Erklärung, also noch keine gute wissenschaftliche Erklärung, warum wir noch nie Signale von Außerirdischen empfangen haben, obwohl es rein statistisch möglich sein sollte.
Ja, also ich muss sagen, jeder hat ein anderes Bild dazu. Bei mir ist es dann eher so, ich habe mich auch, also nicht damit beschäftigt, zu übertrieben, aber ein paar Dinge dazu gelesen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass in unserer, würde ich mal sagen, Entwicklungsepoche jemand um die Ecke biegt, ist auf Grundlage der Entfernungen, die es gibt, die zu überbrücken sind und der dann auch, würde ich mal sagen, auch die andere Zivilisation muss ja ungefähr im selben Entwicklungs Bereich sein, ne? Dass die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass man davon ausgehen kann, dass es eigentlich die Wahrscheinlichkeit vom Blitz erschlagen zu werden wesentlich, wesentlich höher ist, weil einfach die Entfernung viel zu groß ist, ne? Also wenn sich eine Zivilisation, wie gesagt, dahin entwickelt hat, dann ja, ist dann die Frage, ob die überhaupt noch Ressourcen in der Form brauchen, wie wir sie in unserem Bild haben. Ne? Das weiß ich nicht. Wir sehen das ja immer alles so menschlich. Ne? Das ist ja wie bei Star Trek oder Star Wars oder auch in vielen dieser Theorien sehen wir uns ja immer als Mensch. Also wir machen die Dinge ja immer auf unsere Gedankenbasis. Und das finde ich halt manchmal ein bisschen, ja, also zumindest im Universumskontext anmaßend, weil ich jetzt nicht davon ausgehen muss, dass jede Spezies so tickt wie wir. Ne? Also es kann sein, das weiß man nicht, wir werden es nicht rausfinden. Oder dann doch, dann sagen wir, okay, du hast recht gehabt oder du hast recht gehabt oder wie auch immer. aber ja, also ich,
Würde
ja.
mich tatsächlich freuen, wenn ich in meinen Lebenszeiten noch einen Außerirdischen zu Gesicht bekommen könnte. Also ich würde das tatsächlich total spannend finden. Ich wünsche mir allerdings auch im tiefsten Herzen, dass das halt dann nicht das Alien ist, was uns gerade ausrotten will. Also ich wünsche mir natürlich auch, dass das eher der Vulkanier ist, der sagt, ha, ich bin jetzt der große Bruder und nehme euch mit ins Weltall, anstatt der Klingone, der sagt, nee, ich hau dir erstmal auf den Kopf, du bist mir im Weg. Aber das ist halt schwierig. Aber natürlich, das spielt, um jetzt nochmal den Switch zu bekommen, genau diese Ängste, die dabei entstehen, also genau auch bei so einem Thema, die entstehen ja auch bei diesem KI-Thema gerade. Also
Ja, auf
ne,
jeden Fall.
es gibt Menschen, die haben Angst vor Außerirdischen, gibt Menschen, die haben keine Angst vor Außerirdischen, die freuen sich noch. Und das ähnliche Bild habe ich ja bei der KI. Ne? Gibt Menschen, die sagen, ich habe tierische Angst davor, was da mit mir passiert oder was die mit mir macht oder ob die mich ersetzt und was ich dann danach mache. Und es gibt aber auch ganz einfach andere Menschen, die sagen, alles gut. Warum soll ich mich denn da jetzt aufregen? Ist doch schön, wenn die 90% meiner Arbeit übernimmt, habe ich halt 90% mehr Zeit. Wo ich das viel größere Problem oder wo ich viel größere Sorgen habe, wenn ich mir so unsere Gesellschaft gerade anschaue, wo die sich hin entwickelt. Ich weiß halt nicht, wie unsere Gesellschaft damit umgeht, wenn wir plötzlich, und ich mache es jetzt mal ganz disruptiv, also ich male jetzt mal so das Maximalbild an die Wand, die KI sorgt, die macht so große Sprünge von mir aus bis zur allgemeinen künstlichen Intelligenz, also zur selbstdenkenden, sich selbstbewussten Intelligenz, die uns jetzt nicht umbringen will, die trotzdem immer noch guter Geist ist und uns unterstützt, aber die dafür sorgt, dass 90% aller Menschen nicht mehr arbeiten müssen. Davor mache ich viel, viel mehr Sorgen, weil ich nicht weiß, wie unsere Gesellschaft damit umgehen wird. Also wie werden unsere Regierungen damit umgehen, wie werden wir als Menschen damit umgehen, wie werden unsere Sozialsysteme damit umgehen, was macht das mit Kapitalismus, also ist Kapitalismus überhaupt noch möglich? Diese gesellschaftlichen großen Umwälzungen sind, glaube ich, die den größeren Impact haben. Also nicht der Einfluss auf unsere Arbeit, sondern das, was darüber hinaus passiert, wird der viel, viel größere Input sein. Ja, wir haben mit Beginn der maschinellen Industrie haben wir die Maschinenstürmer gehabt. Ne? Das waren Menschen, die gesagt haben, wir hauen jetzt die Maschinen kaputt, weil sie uns die Arbeit wegnehmen. Weiß nicht, ob demnächst die KI-Stürmer kommen, die sagen, wir hauen die KI kaputt, weil sie uns die Arbeit wegnimmt. Und das ist eher das, wo ich mir sage, wir müssen drüber nachdenken, wie wir als Menschen damit umgehen wollen, dass wir in absehbarer Zeit, und jetzt bleibe ich mal in unserer heutigen Sprache, eine viel, viel höhere Anzahl an Arbeitslosen haben werden. Die sind aber nicht arbeitslos, weil sie nicht arbeiten wollen. Die sind auch nicht arbeitslos, weil sie schlecht qualifiziert sind. Und die sind auch nicht arbeitslos, weil sie migriert sind und nicht arbeiten dürfen, sondern die sind einfach arbeitslos, weil die Technologie dafür gesorgt hat, dass die Arbeit, die sie vorher ausgeführt hat, nicht mehr benötigt wird. Und das ist genau das Thema, wo wir als Gesellschaft drüber reden müssen. Da kommen dann solche Dinge wie ein Grundeinkommen, eine Maschinensteuer, eine KI-Steuer, eine Umverteilung von Kapital, von Sozialleistung. Das fehlt mir so in der heutigen Diskussion. Also ich kriege ja ganz, ganz viel KI-Diskussion mit. Na, da wird darüber gesprochen, wie reguliert man das, wie bringt man das in Gesetze, dass ich es nutzen darf. Aber ich höre ganz wenig von unseren Philosophen und ganz wenig auch aus Forschung und Entwicklung, die so sagen, aus der Wissenschaft, die so sagen, oh, wir müssen mal über das Gesellschaftssystem der nahen Zukunft sprechen.
Ja, ich denke, dass das wirklich für die Bevölkerung an sich schwierig ist. Na, also ich denke, da bräuchte es einen Visionär, der einfach vorgeht und sagt, wir machen jetzt was weiß ich, wir lassen mal eins unserer vielen Ministerien wegfallen und schaffen dafür ein neues, so ein Zukunftsministerium, wo ich jetzt sage, da tue ich genau diese Fragen diskutieren und Konzepte entwickeln, wie ich diesen Wandel am Ende begleiten kann. Ich denke, es wird, da bin ich ganz bei dir, es wird am Ende irgendwo in einem Grundeinkommen enden müssen, weil alles andere auch gar keinen Sinn macht. Weil in dem Moment, wo du jetzt sagst, du hast es ja vor uns auch am Thema Bau gesagt, mit dieser Rationalisierung, der besseren Angebote macht, vielleicht der später dann noch Bauroboter einsetzt, ne, der wird noch günstiger sein, noch schneller sein. So, aber dem nützt es natürlich am Ende nichts, wenn du der Letzte bist, der am effizientesten arbeitet, du hast niemanden mehr, der dich bezahlen kann. Also
Genau.
das ist natürlich das große Thema. Ne? Also ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ich ersetze die, also ich kann schon sagen, ich ersetze die Menschen durch künstliche Intelligenz oder Robotik, gar keine Frage, das kann ich schon machen. Aber ich muss den Menschen ja trotzdem Kapital in die Hand geben, damit der, was die KI und die Robotik produziert, wiederum kaufen kann. Ne? Alles andere macht ja überhaupt keinen Sinn. Ne? Also das wird ja nicht funktionieren. Also das geht nicht. Und ich weiß jetzt nicht mal, ob da Maschinenstürmer dann kommen. Das kann durchaus sein. Aber ich glaube, der Staat und jeder, der in diese, der jede Teil der Bevölkerung hat ja ein Eigeninteresse daran. Auch die jungen Leute gerade jetzt, die haben ja, die, würde ich mal sagen, die müssten sich ja eigentlich noch intensiver mit diesem Thema beschäftigen, weil für die wird es natürlich noch viel, viel relevanter, als es jetzt für uns ist. Wir werden es spüren, wir werden es noch vielleicht 10, 15 Jahre erleben. Aber diese Auswirkungen gehen ja in die Perspektive. Und da denke ich auch, da wäre es wichtig, Konzepte zu entwickeln, wie man die Menschen A nicht nur mit Geld versorgt, sondern B natürlich auch intellektuell beschäftigt.
Ja.
Na, also weil es macht ja nicht nur Brot satt, sondern es macht natürlich auch geistige Tätigkeit satt. Und die muss den Menschen einen Sinn im Leben geben. Na? Und klar haben jetzt viele Angst, das denke ich auch. Ne? Auch durch so einen Podcast wie durch uns, da braucht man nichts vorzumachen, der wird gehört. Und dann fangen die Leute an, drüber nachzudenken, was bedeutet das vielleicht für mich? Und ich appelliere da, wie du auch, einfach da keine Angst zu haben, aber vielleicht seinen politischen Entscheidungsträger im Wahlbezirk mal eine Mail zu schreiben. Also, hast du mal darüber nachgedacht? Ne? Wie lösen wir diese Probleme in der Zukunft? Ne? Und ich kann auch an die, vielleicht hört uns ja der ein oder andere Politiker der ein oder anderen Partei zu, auch das mal den Politikern sagen, gibt auch den Menschen mal eine Perspektive, mal nicht auf dem Plakat nur draufschreiben, was weiß ich, wählt uns aus diesem jenen Grund, sondern wenn ihr uns wählt, dann gestalten wir diesen Wandel, ne, und mit praktischen Vorschlägen, ne, nicht nur mit Parolen.
Ja, wir haben jetzt demnächst wieder die Wahl, die richtigen Kreuze zu machen. Ich würde mir das auch wünschen, dass mehr Menschen an so eine Zukunft denken würden. Nicht nur an das Hier und Heute und an die Versprechen von irgendwelchen Parteien, die sie im Zweifel nicht mal einhalten können oder wollen, sondern einfach überlegen, was hat denn die Partei für eine Zukunftsvision? Hat sie die schon mal irgendwo formuliert? Aber du hast gerade noch was total Spannendes gesagt. Du hast gesagt, wenn KI kommt, geht es nicht nur darum, dass sie uns Arbeit wegnimmt, sondern es geht darum, dass wir auch in unserem kognitiven, in unserem Denken irgendwie weitermachen müssen. Weil wir dürfen da ja nicht aufhören. Das passt ja auch wieder zum Thema lebenslanges Lernen. Weil ich muss ja wieder irgendwas finden. Da hatte ich letztens eine sehr, sehr spannende Diskussion zu KI. Und das ist eine große Befürchtung, die viele haben, die ich bedingt sogar teile. KI kann dazu führen, dass wir dümmer werden, weil ich eben nicht mehr alles wissen muss. Das, ja, jetzt kommt das Argument, ja, es war beim Taschenrechner auch schon so, ich muss auch keinen Rechenschieber mehr benutzen, das war beim Navi genauso, ich muss keine Karte mehr lesen muss, aber ich glaube, eine KI ist da gefährlicher, weil sie mir wirklich Dinge abnimmt. Ich muss keine Fremdsprache mehr lernen, das muss ich nicht mehr. Ich bin mir heute ganz sicher, ich werde keine Fremdsprache mehr lernen müssen und werde trotzdem in absehbarer Zeit, Zeithorizont 1 bis 2 Jahre, perfekt mit jedem in jeder seiner Sprache kommunizieren können, durch technische Hilfe. Und das wird bei ganz vielen Sachen sein. Ich muss nicht mehr ein CAD-Programm lernen, nur weil ich für meinen 3D-Drucker irgendwie eine Datei erstellen muss, weil ich mir ein Ersatzteil drucken will. Und das wird bei ganz, ganz vielen Sachen sein. Davor habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, dass der Mensch erstmal so satt und müde wird und träge wird, weil er sagt, es ist ja alles da. Liebe KI, mach das mal für mich. Dass ich einfach nur noch sage, liebe KI, ich müsste mal meinen Fitnessstudio-Tarif kündigen, mach das mal für mich. Ne? Und dann erledigt sich alles durch diese Assistenten-Hintergrund. Ich hoffe, dass wir die Phase, die wird kommen, bin mir ganz sicher, wir werden alle Riesenfans unsere KI-Systeme werden unsere KI-Assistenten, wir werden die werden alles für uns erledigen, die werden uns dann daran erinnern, du Thomas, vor 6 Wochen habe ich mit dem Holger einen Termin für dich ausgemacht. Das habe ich dir gar nicht gesagt, weil ich weiß, du vergisst das eh. Aber der ist morgen. Ich hab auch alle anderen Termine an dem Tag gecancelt. Der Holger weiß auch Bescheid, ihr trefft euch da zum nächsten Podcast. Genau solche Sachen werden passieren und das werden wir auch eine ganze Weile super toll finden. Ich hoffe aber, dass wir als Mensch und als Gesellschaft den Weg finden, wieder Dinge selber zu finden. Also wir sagen, ich will trotzdem eine Sprache lernen, ich will trotzdem ein Buch lesen, ich will trotzdem einen Friseurtermin auch selber mit jemandem besprechen. Weil sonst mache ich mir echt Sorgen, dass wir eben so kognitiv verkümmern. Und wenn wir kognitiv verkümmern, dann wird zwangsläufig auch hinten raus unser Sozialsystem, unser Wirtschaftssystem drunter leiden.
Ja, ich muss sagen, bei dieser Diskussion muss man immer unterscheiden, finde ich. Jeder Mensch hat einen anderen Anspruch, ne? Es gibt ja Menschen, für die generell auch im Alltag Denken wichtig ist. Also ich habe ja auch viele Freunde, Bekannte, die irgendwie Doktoren, Professoren und alles sind. Und für die hat Denken in anderen, also über Sachen nachzudenken, zu durchdenken, sich gedanklich mit Themen zu beschäftigen, einen anderen Stellenwert. Als ich habe auch Freunde, die einfach, würde ich mal sagen, jetzt keine Hochschuljobs haben. und die aber in ihrer Welt auch vollkommen aufgehen mit einem ganz anderen Thema in dem Thema Durchdenken. Die lesen jetzt nicht jeden Monat ein Buch, sondern die haben das letzte Mal das Buch vielleicht vor 10 Jahren gelesen, was auch vollkommen okay ist. Ich will immer sagen, man kann das nicht immer so pauschalisieren. Deshalb denke ich auch in dieser Thematik, es wird Menschen geben, die werden Sprachen lernen wollen, weil sie es einfach wollen. So wie es heute noch Leute gibt, die Bücher lesen, obwohl du ja dir das jedes Buch vorlesen lassen kannst. Und das, also das denke ich, das wird trotzdem kommen. Ne? Da hat natürlich die Schulbildung ein wichtiger Punkt. Und ich denke auch gerade das, was wir machen, Bildung wird in der Zukunft sich auch stark wandeln. Weil auch da wird Bildung wird mehr, das kommt jetzt, klingt jetzt vielleicht seltsam, aber es wird mehr ein Unterhaltungs- und Beschäftigungsmedium werden. Das heißt, ich mache mal da eine Weiterbildung, weil ich will mich einfach geistig auch satt essen, ne? Und will mich mit dem vielleicht einem neuen Thema beschäftigen. Und aber ich muss sagen, ich glaube, man muss da unterscheiden. Es wird Menschen geben, die zu 100% mit diesen Assistenzsystemen leben werden. Und es wird Menschen geben, die werden sagen, nee, ich will trotzdem eine Sprache lernen, trotzdem ein Buch lernen, vielleicht auch trotzdem mal ein Auto fahren, was jetzt nicht automatisch ist, sondern was ich noch selber steuern muss. Ne? Also ich glaube, es wird dann eine Teilung geben. Und der Mensch ist viel zu individualistisch, dass man das gar nicht so pauschalisieren vielleicht kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also im Grundsatz bin ich da bei dir. Aber ich nehme jetzt mal nochmal dein Autobeispiel. Jetzt muss jeder Auto fahren. Also, ne, verstehst du, wie ich das
Ja.
meine? Wenn ich von A nach B will und das im Individualverkehr machen will, muss ich das tun. Später könnte ich es tun. Aber später ist, ich habe das aber nie gelernt, weil es gibt ja gar keinen Grund mehr, selber Auto zu fahren. Die Autos fahren selber, die Infrastruktur ist da. Das ist, ne, ich muss das gar nicht mehr tun. Der Punkt, sich aufzuraffen, so eine unnötig, also du hast auch, lernst auch kein Altgriechisch mehr. Du lernst, würdest jetzt vielleicht noch eine Sprache lernen wollen, weil du sagst, aha, ich will in Italien Urlaub. So die wichtigsten 100 Wörter würde ich gerne können und ich würde vielleicht auch so mal grob verstehen, wenn mir die Bedienung im Restaurant was fragt. Also dieser praktische Hintergedanke. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen Altgriechisch lernen, ist schon gering. Es gibt immer noch Menschen, die machen das an Universitäten oder in ihrer Freizeit. Aber das wird bei ganz vielen Sachen sein, dass wir das nicht mehr brauchen. Und deswegen werden es immer weniger Menschen können und wollen. Die, die es wollen, die werden es trotzdem machen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir aufpassen müssen, dass in unserer Gesellschaft nicht ein riesengroßer Zusammenbruch an Wissen passiert. Ein Wissen, was einfach verschwindet in unserer Wahrnehmung, weil wir es nicht mehr benutzen. Das stellen ja Forscher heutzutage schon immer wieder fest, dass es plötzlich Berufe gibt, die aussterben, wo keiner mehr weiß, wie es geht, wir sie aber eigentlich trotzdem noch brauchen.
Ja, das sind in meiner Welt zwei unterschiedliche Punkte. Der eine ist natürlich jetzt, Wissen verfügbar zu machen. Das wird einfacher werden. Also wenn
Ja.
du heute ein Berufsbild hast, du kannst das, du hast ja vor uns das wunderschön mit dem Video KI erklärt, das wird einmal aufgenommen, wie der das macht. Dann kann die, wenn du kannst, dann irgendwann die KI mal fragen, wie hat der, was weiß ich, Käse hergestellt? Und dann sagt er, okay, du musst jetzt das und das und das und das machen. Also dieses Wissen wird wahrscheinlich eher erhalten bleiben, was ein großer Vorteil ist, weil mehr Wissen der
Müssen wir
Menschheit
das
einfach zur
jetzt
Verfügung steht.
kommunizieren? Wir müssen das jetzt tun.
Naja,
Also, ne, das ist
und
ein ganz großes Problem, weil keiner darüber nachdenkt, dass das passieren wird. Wir müssen jetzt anfangen, solche Sachen zu dokumentieren, dass wir eben genau solche Berufe, wo wir sehen, da gibt es nur noch 7 auf der Welt, Korbflechter, Wagenradbauer, aber auch andere Berufe. Ich sage jetzt mal, ein Menschen, der noch ein Blech ordentlich dengeln kann, ne, und dann einen Kotflügel draus baut, das wären auch immer weniger. Menschen, die ganz bestimmte Dinge können, das müssen wir eigentlich jetzt so aufbereiten, dass die Daten für ein KI-System verwertbar sind, damit die uns das später entweder selber durchführen kann oder uns erklären kann, wie man es macht. Aber wir müssen eigentlich jetzt lernen oder dafür sorgen, dass dieses aussterbende Wissen so aufbereitet wird, dass uns eine zukünftige KI ein Lehrer in diesem Thema sein kann, dass die KI unser Lehrer wird, wenn wir das wieder brauchen, das Wissen. Und da habe ich so wirklich ein bisschen Angst dafür, dass wir diesen Moment verpassen.
Soll ich dir die Angst nehmen?
Darfst du?
Weil wir sind ja gerade beim Thema. Das wird ganz anders sein. Du wirst vielleicht in der Zukunft der KI so einen Korb, den du irgendwo ausgebuddelt hast, ne, von vor 300 Jahren geben und sagen, der ist, analysier mal, aus welchem Stoff der ist, also so weiter, ne? Und jetzt gib mir mal, wie wird er den wahrscheinlich bearbeitet haben, damit er den so flechten konnte und so herstellen konnte. Und dann wird die KI das sicherlich in irgendeiner Form berechnen können, was du mit diesem Ast machen musst, damit du den da hinbekommst. Also ich denke, das ist dann eher wahrscheinlich einfacher, weil die KI die Dinge einfach schneller, wahrscheinlich innerhalb von Sekunden würde sagen, okay, du musst das und das, das machen, damit das funktioniert. Also ich glaube, da ist wieder, das ist, finde ich, halt einen schönen Ansatz in dem Denken. Und das ist auch genau damit, wo ich heute hier so hinkommen wollte. Wir müssen das Denken ändern. Ne? Wahrscheinlich kann die KI das besser dann analysieren und mit dem Vorschlag machen, als der, der es vielleicht sogar ursprünglich mal gemacht hat, die Flechte, dann vielleicht den besseren Korb.
Dein Wort in Gottes Gehör, würde ich mir wünschen. Ich
Ja.
hätte tatsächlich, also wie gesagt, ich habe ganz am Anfang gesagt, ich habe überhaupt gar keine Angst vor der KI, vor diesem Wandel. Ich habe tatsächlich eher Angst, dass wir uns Wissen zerstören oder dass wir die Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen, uns zerstören und da einfach zurückentwickeln und dann plötzlich feststellen, uns ist was verloren gegangen, was wir uns jetzt erst wieder erarbeiten müssen. Das ist tatsächlich das Einzige, wo ich mir Sorgen mache. Aber dein Ansatz gefällt mir. Ich glaube, den werde ich mal in naher Zukunft in meinem Gehirn weiterverarbeiten und überlegen, ob das ein erstrebenswerter Ansatz ist.
Okay, dann danke ich dir. Das ist ein ganz großes Lob. Vielen Dank, Thomas. Ja, vielen Dank für den schönen Podcast. Sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, das wird uns die nächsten Themen sicherlich irgendwie immer begleiten. Und es hat ungeheuer viel Spaß wieder gemacht, mit dir darüber zu diskutieren. Und ich bin immer wieder fasziniert vor deinem Wissen in diesen Themen drin. Und ja, vielen, vielen lieben Dank, Thomas, für den tollen
Ich
Podcast.
danke dir auch und ich drücke mich ja auch immer um die Themen, von denen ich gar keine Ahnung habe. Insofern kann ich immer ein wenig so tun, als wenn ich allwissend wäre.
Das ist wunderbar. Das ist eine Gabe.
Das ist ein sehr
Euch draußen eine schöne Zeit. Vielen Dank
euch
und
draußen
bis
tatsächlich einen
bald.
schönen sommerlichen Nachmittag, falls ihr es an einem sommerlichen Nachmittag hört.
Genau. Bis dahin. Ciao.
Ciao.